Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Was lange währt, wird endlich gut. So heißt es zumindest. Liebe Hörerinnen und Damen, herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Es ist vollbracht. Hannover 96 hat einen neuen Trainer. Nach langen und zähen Verhandlungen mit dem ersten FC Magdeburg konnte am Sonntagmittag zur Hochzeit, hätte ich beinahe gesagt, der neue Trainer bekannt gegeben werden. Christian Tietz wird neuer Cheftrainer von Hannover 96, bekommt einen Zweijahresvertrag und übernimmt damit die Geschäfte von André Breitenreiter, könnten wir sagen. Lars Bademann bleibt ja im Trainerteam. Setzt eine der Co-Trainerstellen und ebenso aus Magdeburg wechselt André Kilian zu 96, der ablösefrei, weil der Vertrag ausgelaufen ist. Also, wir haben einen neuen Trainer. Darüber wollen wir sprechen und wir, das bin natürlich ich, der Tobi und an meiner Seite André. Guten Tag, André.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann immer man uns hört. Ich freue mich, dass wir nochmal on Tour kommen. Ich habe gedacht, das wird nichts mehr. Aber dass der Trainer vor August jetzt schon sicher unterschrieben hat, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ich freue mich.
Nicht nur vor August, sondern sogar vor dem Trainingsstart, der ja am kommenden Samstag sein wird. Olaf, freust du dich genauso? Erstmal herzlich willkommen und schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ja, heute ist der Veteranentag der Bundeswehr und ich freue mich natürlich auf einen Trainerveteran. Und das jetzt sonntags bekannt gegeben wird, das hat bei 96 mittlerweile schon so ein bisschen Tradition, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, bei André Breitenreiter war das auch so und irgendwie ist das Gefühl immer sonntags. Ob das jetzt ein gutes Omen ist oder nicht, das werden wir sehen. Ich freue mich aber auf jeden Fall und bin voller Hoffnung.
Ja, wenn das die einzige Parallele zu André Breitenreiter bleibt, glaube ich, dann können wir zufrieden sein.
Ja.
Ansonsten könnte es schwierig werden.
Ich hoffe, dass das auch sonst sich stark von dem unterscheiden wird, was uns die Zeit jetzt nochmal oder die zweite Amtszeit dann von André Breitenreiter gebracht hat, ja.
Ich glaube, das hoffen wir alle, aber ich denke, wir können davon ausgehen, an sich ist das Ding schon klar gewesen. Also die letzten zwei Wochen hat man eigentlich nur darauf gewartet, dass es eine Verkündung geben wird. Mit Magdeburg war es ein bisschen schwieriger als gedacht. Am Ende aber dann doch alles Friede, Freude, Eierkuchen. André ist jetzt der zweite Trainer, für den wir nacheinander, hätte ich beinahe gesagt, also Stefan Leitl schon mit seinem Dreijahresplan, der uns gut eine 500.000 Ablöse gekostet hat und jetzt Christian Tietz auch eine 500.000 inklusive, vielleicht noch erfolgsabhängiger, nicht inklusive, sondern zusätzlich erfolgsabhängiger Boni. Ist das jetzt en vogue, dass wir für Trainer Ablöse zahlen?
Das ist, glaube ich, nichts, was wir tun oder das ist auch nichts, was nur uns betrifft. Das ist einfach, wenn ein Trainer woanders noch Vertrag hat und man ihn gerne haben möchte, dann sagt ja der andere Verein, meistens ein Konkurrent, ja nicht, ja klar, nehmt den doch, sondern dann sagen die ja völlig zurecht, komm, da wollen wir auch was für sehen. Das gibt es bei Spielern, das gibt es seit einigen Jahren bei Trainern. Ich denke, das ist eine ganz normale Entwicklung. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, mein Gott, aber warum sollten Trainer denn für umsonst wechseln, während Spieler hohe Ablösesummen erzielen? Also von daher finde ich das völlig normal. Da wir keinen guten Trainer ausbilden, den wir teuer verkaufen können, hat es bis jetzt noch nicht was Positives eingebracht, müssen wir halt zahlen. Der Betrag ist aber schon relativ für unsere Verhältnisse hoch. Also wenn man sich überlegt, was wir dafür für Spieler nicht kaufen können, ist das schon mal eine Ansage. Das heißt, der Trainer wird der Kopf des ganzen Projekts werden. Und da bin ich mal gespannt, ob der das erfüllen wird. Denn, und es ist gar keine Kritik, gar nicht falsch verstehen, aber was mich interessieren würde, ist, was erwartet ihr denn an einem Punkteschnitt von Herrn Tietz bei uns?
Das ist vielleicht noch ein Stück zu früh. Lass mich nochmal Olaf kurz mit rein. Also Dieter Hecking, vielen der Älteren ist da noch ein Begriff. Auch der hat damals Ablöse gekostet, als wir nach drei Niederlagen mit Peter Neururer dann Dieter Hecking aus Aachen losgeeist haben. Also wir sind fast schon auch dann, um den Bogen zu spannen, die Veteranen der Trainerablöse. Also auch für dich ein normaler Prozess, denke ich. Also völlig klar, dass Magdeburg nicht sagt, wisst ihr was, gar kein Thema, nehmt den ruhig.
Ja, gut, das hat sich etabliert. Wir waren damals, wie du eben richtig sagtest, ja auch noch so ein bisschen Pioniere in dem Bereich. Das war schon eher was Ungewöhnliches. Also heutzutage ist das ja, glaube ich, überhaupt nicht mehr ungewöhnlich. Und ich muss auch André zustimmen. Ich meine, die Wichtigkeit von Trainern im Vergleich zu Spielern, ich will jetzt da nicht irgendwie den einen höher stellen als den anderen, aber auch da ist es meines Erachtens nach vollkommen okay, dass da Ablösen gezahlt werden, wenn Trainer eben halt auch früher ihre Verträge ja nicht mehr erfüllen möchten, was ich eigentlich für ein größeres Problem halte oder worum man vielleicht nochmal diskutieren könnte, dass das mittlerweile auch Trainer machen. Und ja, gut, ich sag mal, wenn ich gucke, was andere Liga-Konkurrenten für einen Trainer ausgeben, siehe Schalke, dann würde ich sagen, sind wir da, glaube ich, noch bei Christian Titz im Rahmen. Auch wenn das für uns natürlich eine relativ hohe Summe auch ist, wenn man mal schaut, was man auch für Spieler ausgibt. Aber da hatten wir ja heute auch schon wieder so ein Gerücht, was auch schon wieder preislich irgendwo vielleicht im diskutablen Bereich liegt, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, also halten wir fest, Ablösesummen, glaube ich, ganz normal. Und Magdeburg gibt sowas wie den Erfolgstrainer her, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Im Februar 21 hat Christian Tietz seine Mission bei Magdeburg begonnen und hat Magdeburg da dann nicht nur vor dem Abstieg in die Regionalliga gerettet, denn sie waren, als er übernahm, 18. in der dritten Liga, sondern er schaffte dann auch die Drittligameisterschaft im folgenden Jahr und den Aufstieg in die zweite Liga und hat in den drei Saisons seither sein Team immer weiter nach oben gebracht, jetzt auch lange mit dabei. Wir erinnern uns, mit uns eigentlich zusammen im Aufstiegskampf, am Ende dann sogar erfolgreicher als wir als Tabellenfünfter. Also man kann sagen, er hat in den, ja gut, ich sag mal nicht ganz 4,5 Jahren, eher so 4 Jahre und 3 Monate aus dem ersten FC Magdeburg von einem Abstiegskandidaten in Liga 3 zu einem Aufstiegskandidaten in Liga 2 gebracht. Und da könnten wir jetzt mit der Frage von André weitermachen. Und das stellt dann natürlich die Frage, was erwarten wir eigentlich bei Hannover 96 von einem Christian Tietz? Was erwarten wir drei vielleicht ganz persönlich von dem Trainer Christian Tietz? Wir hatten ja mit Stefan Leitl jemanden, der auch mit viel Vorschusslorbeeren gekommen ist, Fürth zum Bundesliga-Aufstieg geführt, muss dann aber ehrlicherweise auch zugegeben werden, dass natürlich die Bundesliga-Saison von Fürth so eine Katastrophe war, dass er wahrscheinlich bei jedem anderen Team rausgeflogen wäre und uns keine Ablöse gekostet hätte. Wir haben dann alle Hoffnung auf ihn gesetzt mit einem wunderbaren 3-Jahres-Plan, ein Jahr schöner als das andere. Und am Ende sprang dann, ja, ich sag mal, nichts Zählbares bei raus. Jetzt kommt Christian Tietz. 2 Jahre nur Vertrag, da will ich erstmal mit anfangen. Das hat mich ein bisschen überrascht tatsächlich. Ist 2 Jahre wirklich ein Ausdruck des Vertrauens oder ist es nicht, wenn man, das darf man glaube ich erwarten. A, steht natürlich die Mannschaft vor einem großen Umbruch, zum Teil hat er schon begonnen, zum Teil muss da noch deutlich nachgelegt werden. Zum anderen steht ein großer Systemwechsel im Raum. Also ist das denn mit 2 Jahren überhaupt Ausdruck von wirklichem Vertrauen, André?
Nein, ich verstehe es auch überhaupt nicht. Ich möchte das ein bisschen weiter ausführen, aber es ist genau deine 2-Jahres-Debatte, die da drin steckt. Also, ich glaube, und deswegen, es hört sich jetzt gleich viel kritischer an, als ich eigentlich gestimmt bin. Ich glaube, dass Herr Titz der mit Abstand beste Trainer, das höchste Regal ist, das wir greifen konnten. Das möchte ich gleich vorweg schicken. Ja, also ich glaube, besser hätte es uns nicht treffen können. Deswegen ist das ein sehr guter Transfer auf dieser Position und ich bin auch der Meinung, dafür muss man Geld bezahlen. Hatten wir gerade. Jetzt seine 2 Jahre. Ich weiß nicht genau, was man von ihm erwartet. Wenn wir sagen, wir brauchen einen Trainer, ich will jetzt nicht sagen Feuerwehrmann, das hat immer diesen Rettung vor Abstiegskampf. Also wenn du einen brauchst, der ganz, ganz schnell die Erfolge liefert, dann brauchst du einen Trainer, der in vielen Stationen einen sehr, sehr hohen Punkteschnitt hat, der also bewiesen hat, dass er vielleicht da so ein Motivationsfeuerwerk abbrennen kann. Die holen die Punkte und dann wird er halt entlassen oder es bricht weg. So, das ist Titz überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Das heißt also, eine kurze Vertragszeit habe ich nicht erwartet. Dann guckt man sich an, was er geleistet hat. Und er hat tatsächlich, und das sagen ja auch Mann und so weiter, er hat ja eine Mannschaft geformt und geprägt. Du hast das mit Magdeburg ja gerade gesagt. Ich glaube zwar, dass Magdeburg ein bisschen zu gut abgeschnitten hat in der letzten Runde, aber geschenkt. Er hat sie zum Aufstieg, dritte Liga geführt, ist dann in die zweite Liga rein, hat sie etabliert, spielt jetzt oben mit. Das ist aber etwas, was du nicht in ein und auch nicht in zwei Jahren schaffst. Sondern das ist ja etwas, wo du wirklich langfristig ihm das Vertrauen geben musst, ihm das Spielermaterial geben musst und so weiter. Dann frage ich mich, warum kriegt er denn keinen längeren Vertrag? Und diese zwei Jahre liegen genau dazwischen. Ein Jahr Vertrag könnte man sagen, so all in, Aufstieg, und wenn du das gut machst, kriegst du halt noch einen längeren Vertrag. Drei Jahresvertrag könnte man sagen, komm, bau hier was auf. Was ist das Zeichen für einen Zwei-Jahres-Vertrag? Ich verstehe es nicht, und ich habe auch kein einziges Ziel bis jetzt rausgehört. Das kann ja noch kommen, die Pressekonferenzen stehen aus. Aber wo soll denn die Reise hingehen? Ja, wir haben einen neuen Trainer, gut, aber was soll das Ziel sein? Da sind so viele offene Fragen, deswegen verstehe ich den Move auf zwei Jahre nicht. Puh, ja, erleuchtet mich bitte.
Ja, aber ist es denn vielleicht sogar ein Wunsch des Trainers gewesen, Olaf? Also muss es denn so sein, dass 96 sagt, du kriegst hier nur zwei Jahre? Oder ist es ein Christian Tietz, der vielleicht sogar eher in die Bundesliga möchte und sich sagt, okay, pass auf, ich versuch's hier in zwei Jahren, und wenn es dann in Hannover nicht klappt, dann gehe ich halt woanders hin in die Bundesliga. Muss das denn ein mangelndes Vertrauen von 96 sein?
Ja, ich bin da so ein bisschen bei dir. Also man weiß ja auch immer nicht so genau, wie diese zwei Jahre letztendlich zustande gekommen sind. Ob das jetzt tatsächlich auch 96 wollte oder ob da vielleicht auch Tietz eine Rolle gespielt hat und ob er nicht vielleicht sogar auch eine Vertragsverlängerung, eine Klausel im Vertrag hat. Bei Aufstieg verlängert sich der automatisch um ein Jahr oder so. Das gab es ja auch schon.
Genau, und die Bild berichtet auch von der Option, ohne sie näher
zu benennen. Ja, genau, da kommen schon die ersten Meldungen tatsächlich. Ich bin da auch so ein bisschen bei André. Es ist so ein bisschen so ein Mittelding. Also wie gesagt, ein Jahr hätte man sagen können, okay, wir machen das jetzt erstmal und gucken dann mal, wie es jetzt funktioniert. Dann sind wir beide auf der sicheren Seite, falls es nicht funktioniert. Drei Jahre wäre halt, ne, Mission, Plan, wie auch immer gewesen, so, ne, wie mit Leite, wobei man damit ja auch schon auf den Hintern gefallen ist, wenn man ehrlich ist. Zwei Jahre ist so ein bisschen komisch, muss ich auch ehrlich sagen. Bei Tietz ist es aber auch so, er hat ja sowohl Magdeburg als auch vorher den HSV übernommen, als die beide so kurz vorm Abstieg standen. Das heißt, er ist sowohl in der Lage, das ist das Besondere, finde ich, sowohl in der Lage, Mannschaften kurzfristig zu helfen, weiterzubringen. Er ist bei Magdeburg dann mit drei Niederlagen gestartet, aber danach lief es dann. Er ist aber auch in der Lage, Mannschaften zu entwickeln. Und das ist so ein bisschen, da weiß ich nicht. Also klar, kurzfristig muss er natürlich auch jetzt erstmal was bringen. Da könnte man sagen, naja, zwei Jahre sind lang genug. Aber auf der anderen Seite, ja, lass mich das kurz noch zu Ende führen, ja. Den Satz bitte. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, okay, man will was entwickeln, dann sind zwei Jahre knapp.
André. So, genau. Du sprichst es richtig an, diese Ambivalenz. Und jetzt hast du einen Punkt gemacht und ich möchte da zur Seite springen mit einem anderen Punkt. Und zwar in der offiziellen Pressemitteilung von Hannover 96 oder auf der Homepage, dem News Center, passiert Folgendes. Und das passt zu dem, was du sagst. Sie schreiben, bla 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 bla, in Hamburg war er, so vor Hamburg, war er Chefcoach bei Rot-Weiß Essen, nee, Entschuldigung, nach Hamburg war er Chefcoach bei Rot-Weiß Essen, wo er in Corona-bedingt abgebrochenen Regionalligasaison in 29 Partien auf einen Schnitt von 2,28 Punkten pro Spiel kam. Das ist die einzige Erwähnung seiner Punkte-pro-Spiele-Statistik, weil die bei Rot-Weiß Essen mit 2,28 auch wirklich herausragend ist. Hamburg davor 1,79, dann Magdeburg 1,59, obwohl er in der dritten Ligasaison ja aufgestiegen ist und dadurch natürlich auch viele Punkte gesammelt hat. So, jetzt die Frage. Du hast gesagt, er hat bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln kann. Und genau diese Ambivalenz, die will ich dir jetzt an den Kopf werfen, ist, nein, hat er nicht. Er hat es nur in Magdeburg bewiesen. Nicht in Essen, nicht in Hamburg. Und die Frage ist, welchen Tietz kriegen wir? Und dann würde mich interessieren, warum du sagst, er hat Mannschaften entwickelt. Glaubst du, das kann er bei uns?
Das sind sehr, sehr interessante Fragen, die der André gerade in den Raum wirft. Machen wir auch gleich. Wir gehen jetzt aber ganz kurz einmal in die Halbzeitpause und sind gleich wieder zurück und sprechen dann darüber, welchen Tietz bekommen wir denn hier bei Hannover 96 gleich nach einer kurzen Pause.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari.
Klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski.
Keep
Racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, liebe Hörerinnen, da sind wir zurück. André hat den ersten Teil beendet mit Fragen an Olaf. Welchen Tietz bekommen wir? André hat ausgeführt, dass Christian Tietz eigentlich kein Trainer ist, der Mannschaften entwickeln kann, hat er nur bei Magdeburg gezeigt. Boah, ja, bin gespannt, was du darauf sagst.
André hat natürlich nicht ganz unrecht. Also er hat für Magdeburg natürlich die längste Zeit gearbeitet und hatte da auch genug Zeit dafür. Und die muss er auch hier bekommen. Das ist das Problem. Da sind wir wieder bei der Vertragsdauer. Also 2 Jahre sind so ein bisschen so, weiß ich nicht genau. Also bei Magdeburg hat es ja auch ein bisschen gedauert. Bei Hamburg wurde er entlassen. Das war so ein bisschen so ähnlich wie damals mit Stendel bei uns. Also eigentlich stand die Mannschaft, oder wie Leitl jetzt auch bei uns, da stand die Mannschaft eigentlich gar nicht so schlecht da. Nur der Anspruch in Hamburg war halt so ähnlich wie damals bei uns. Und da hat man ihn dann doch leider rausgeschmissen. Also im Grunde genommen hat er da auch, also das war so mitten in der Entwicklung. Also ich bin da nicht ganz bei André. Ja, du hast natürlich recht, er konnte es nur in Magdeburg bisher zeigen. Und das war jetzt die letzte Station. Und die wollten ihn ja eigentlich auch nicht gehen lassen. Und er hatte ja auch noch einen Vertrag. Also von daher war ja jetzt auch die erfolgreichste Saison, die sie jetzt gerade beendet haben. Also von daher würde ich sagen, schauen wir mal. Also ich bin da auch voller Hoffnung, aber ich sag mal, diese Vertragsdauer lässt so ein bisschen den Gedanken zu, dass da vielleicht eventuell irgendwo an irgendeiner Stelle auch etwas mehr Skepsis ist oder vielleicht auch bei Christian Tietz so der Ausblick darauf, ich etabliere mich jetzt nochmal bei einem traditionsreicheren Verein, um dann tatsächlich den nächsten Schritt wieder zu machen und dann trotz Erfolges vielleicht sogar bei uns dann irgendwie abzuhauen. Denn dass er durchaus mal gehen möchte, obwohl er noch einen Vertrag hat, hat er jetzt ja gerade gezeigt. Also ich halte ihn für einen netten Menschen, er macht einen sehr sympathischen Eindruck, aber da ist so eine kleine Sorge, die ich im Hinterkopf noch habe.
Aber da machst du den Punkt. Warum haben wir damals, erinnere dich zurück, die Parallele würde ich komplett ziehen mit Hamburg und unserer Situation mit Stendel. Warum haben wir Stendel damals gehen lassen? Nicht, weil wir geglaubt haben, dass wir mit Stendel nicht aufsteigen oder dass das zu knapp wird, sondern weil wir nicht geglaubt haben, dass dieser Stendel in der Lage ist, sich zu adaptieren und eine Mannschaft dementsprechend aufzubauen und anzupassen.
Darauf ja, das ist doch nicht ganz richtig. Aber das ist doch nicht ganz richtig. Es war schon so, dass man Angst hatte, dass Daniel Stendel es nicht schaffen
auch
wird,
diese Mannschaft
drauf. Moment. Das war der Hauptpunkt.
War aus meiner Sicht. Okay,
können wir jetzt aber da ist die Parallele. Aber da ist genau die Parallele.
Ja, das meine ich auch.
In dem Jahr war alles darauf ausgelegt, 96 mit einem Erstligakader, so, den sie nur ein Jahr bezahlen können, wenn sie nicht sofort wieder hochgehen. Stendl hat den Job nur bekommen, weil man es sich nicht getraut hat. Wir waren wirklich der Absteiger mit der besten Stimmung aller Absteiger jemals. Er hat einen Aufbruch hier geschafft.
Viele junge Spieler
aus der eigenen Jugend, wirklich, das war ja fast schon eine Euphorie, trotz Abstieg, muss man ja ehrlicherweise sagen.
Was war unser Problem? Die Gegentore. Wir haben zu offensiv gespielt, das typische Stendel-Ding. Ich bin bei dir.
Warte mal, ganz kurz, aber nochmal, also Stendel war klar, man hat das Risiko gesehen, dass er nicht direkt wieder aufsteigt. Und jetzt kommen wir auch zu Christian Tietz. Christian Tietz hat nur, es ist sogar sehr vergleichbar, weil auch Tietz ist abgestiegen, da mit dem HSV, hat es nicht geschafft, also war auch nicht zu schaffen, und hat dann in der zweiten Liga was aufbauen sollen. Ähnliche Voraussetzungen. Erstligakader, du bist eigentlich verpflichtet, sofort wieder hochzugehen. Und dann kommen so die ersten Ergebnisse, wo du dann vielleicht nur ein Unentschieden holst gegen Abstiegskandidaten. Vielleicht verlierst du auch mal unglücklich. Und schon verliert sich der Glaube. Und man muss ja damals auch sagen, der Torwart als Libero ist also ich sage jetzt mal Libero, also der Torwart auf Höhe der Mittellinie, ein verteidigender Torwart, das kann eine Mannschaft auch überfordern. Ne? Beim HSV sind dann auch Gegentore entstanden. Und am Ende hat man dann, wie bei uns, nicht daran geglaubt, dass Christian Tietz es wird schaffen können, mit diesem Kader aufzusteigen. Es haben auch andere nicht geschafft, muss man dazu sagen. Ne? Und ich glaube, der HSV würde in der Retrospektive sagen, hätten wir auch behalten können. Wahrscheinlich wären sie sogar früher hochgegangen. Und jetzt kommen wir aber zu einem, jetzt kommen wir dahin, glaube ich, und das wird jetzt interessant. Du hast recht, Stendl, auch offensiver Fußball. Weniger auf der Position des Torhüters, sondern eher so, dass die Außenverteidiger Außenstürmer gewesen sind. Das heißt, da musste ja jeder eigentlich in der gegnerischen Hälfte stehen und wenn du langsamer Innenverteidiger, Außenverteidiger hast, wirst du überlaufen und das kann dir zum Verhängnis werden, wenn du vorne nicht gleich jeden Schuss triffst und jeder Angriff zum Erfolg führt. Aber ist das wirklich das System Tietz? Also das System Tietz ist natürlich auch risikoreich, klar. Du gehst sofort drauf, willst den Ball sofort erobern, du hast eine sehr hohe Presselinie und dann kann es natürlich passieren. Und 96 hat das in den Spielen gut gemacht. Das muss man sagen. Also Stefan Leitl hat sich nicht auf viele Gegner wirklich gut eingestellt, auf Magdeburg hat das. Und da sahen wir wirklich gut aus. Und wir haben das gemacht, was man gegen Magdeburg machen muss. Aber André, dazu musst du eine Mannschaft haben, die nicht gnadenlos unterlegen ist. Und die Geschichte, also meine, die Tietz jetzt mit Magdeburg hingelegt hat, gar nicht mal mit Starspielen, sondern wie er Spieler entwickelt hat. Ein Martin Kaas, den selbst Scouts, die hier aktiv sind, die auch Holland so ein bisschen im Blick haben, gar nicht so sehr auf dem Zettel hatte, dass der überhaupt ein Kandidat für Deutschland sein könnte, was er aus dem gemacht hat. Also ist ja nur ein Beispiel, auch mit vielen Spielern, die in der dritten Liga schon bei Magdeburg waren. Barış Atik nenne ich da gerne mal. Also das heißt, der hat der Spieler besser gemacht. Ja, und diese Zeit musst du ihm halt nur geben.
Das kann so sein, da will ich gar nicht gegen sprechen. Ich möchte überhaupt nicht den Stab über Tietz brechen, bevor er überhaupt ein Training bei uns gemacht hat. Nein, nein. Aber diese Ambivalenz steckt halt für mich komplett drin und das muss ja nichts Schlechtes sein. Aber du hast es gesagt. Die Hamburg-Geschichte habe ich noch relativ präsent. Der Abstieg, erste Bundesliga, geschenkt. Da bin ich bei dir, da konnte er nichts machen. So, jetzt beginnt er in der zweiten Bundesliga. Direkt Bums Heimniederlage gegen Holstein Kiel. Ja gut, muss man sich erstmal anpassen. Dann kommen relativ spektakuläre Siege. 3-0, 5-3 im Pokal, wieder 3-0, 3-2, 1-0. So, sieht alles gut aus. Sie sind Tabellenführer. Nach dem vierten Spieltag Tabellenführer. Und jetzt passiert's. Jan Regensburg zu Hause 5-0 auf die Fresse. Gegen Greuther Fürth 0-0. St. Pauli 0-0. Das ist immer so wichtig wegen Derby. Knapp gewonnen in Darmstadt 0-0 gegen Bochum. Der ist am 10. Spieltag, im Oktober, Ende Oktober, damals in Hamburg vom Platz gejagt worden. Und da hat man ihm nicht zugetraut, dass er eine Mannschaft entwickeln kann, dass er eine Mannschaft zum Aufstieg führen kann, unter dem Druck, den du gerade richtig beschrieben hast. Die müssen wieder hoch, das ganze Geld, die Erwartungshaltung in Hamburg. So. Essen
ist ja richtig.
Raus,
ist ja, aber ist
Essen nehmen wir raus, ist Sprungbrett. Und jetzt Magdeburg. Und Magdeburg, finde ich, ja, hat er entwickelt, hat er aufsteigen lassen, hat Magdeburg, glaube ich, sehr, sehr gut positioniert für die Verhältnisse, die Magdeburg hat und auch die Vergangenheit, die Magdeburg hat. Ich meine, die sind jetzt in der zweiten Liga eine Mannschaft, die oben mitspielt. Ja. Das ist à la Bonheur, muss man klipp und klar sagen. Aber da ist kein Druck gewesen. Würde er vielleicht anders sehen. Aber ich sage das einfach mal so, da ist kein großer Druck gewesen. Der Druck war kurz da, als es um den Abstieg ging letzte Saison. Aber war ja auch dann in Ordnung. So. Und da haben wir genau das Thema wieder. Trainer, die hierher kommen, stehen in Hannover oder in Hamburg unter einem anderen Fokus, wie in Essen, wie in Fürth oder wie in Magdeburg. Und ich hoffe und ich wünsche es ihm, dass er das schafft, diesen Druck ja, standzuhalten, eine Mannschaft aufzubauen und vielleicht in 2-3 Spielzeiten dann ganz oben anzugreifen und uns sogar vielleicht in die Bundesliga zu führen. Und dann hätte ich mir gewünscht, dass man sagt, wir haben den bestmöglichen Trainer geholt, dem geben wir jetzt die Zeit, dem geben wir ein Budget, dem geben wir auch Spieler, auch gerne junge Spieler. Aber diese Zeichen sehe ich eben nicht. Und das irritiert mich. Nochmal, ich bin mit Tietz total zufrieden. Ich finde das super, dass wir den geholt haben. Aber das Drumherum, Vertragsdaten, wir haben es besprochen, aber auch die Neuzugänge bis jetzt. Ich weiß nicht, wie er daraus was bauen soll. Soll er zaubern? Ich bin da...
Ja, ist ja auch verständlich, André. Du hast recht. Ich will nur sagen, der Vergleich zu Hamburg hängt natürlich dahingehend, dass er da U23-Trainer gewesen ist. Das heißt, wenn du da aus dem eigenen... Also das ist dann wieder die Parallele zu Stendl, ne? Also wenn das dann ein Trainer gewesen wäre, den man geholt hätte für den Aufstieg, hätte man den, glaube ich, nach dem 0-0 gegen Bochum nicht entlassen. Da wär höchstwahrscheinlich das Vertrauen, das Zutrauen in den du dafür extra geholt hast, größer gewesen. So ist es immer schwierig als der Trainer aus dem eigenen Stall, der dann befördert wurde, dass man dem vertraut, wo der doch nichts in Anführungszeichen vorzuweisen hat. Das ist nun aber auch wirklich viele Jahre her, muss man ehrlicherweise sagen. Und Christian Tietz hat sich weiterentwickelt und hat bei Magdeburg dann schon beachtliches. Das ist in der Branche wirklich sehr beachtet worden. Hat da ja auch so Konzepte erstellt, dieses Coaching-Zone, was da auf seinen Füßen basiert oder auf seinen Ideen basiert. Also der denkt schon auch sehr progressiv und sehr nach vorne, hat eine klare Idee vom Fußball. Und das ist, glaube ich, das, was hier bei uns gefehlt hat.
Und gib mir noch einen Satz, was ich in seiner Zeit bei Magdeburg beeindruckend fand, ist folgender Umstand. Ich habe viele Magdeburg-Spiele noch in Liga 3 gesehen, einige noch in Liga 2 in der ersten Saison dann. Ein guter Kumpel von mir ist Magdeburg-Fan. So. Und der hat es geschafft, immer wieder Abgänge von Spielern mit großen Namen, wo man gesagt hat, hui, immer wieder zu kompensieren. Und der Barış Atak, den wir hier gerade hier so hochjubeln, der war in Liga 3 einer der besseren, ja, aber der war in Liga 3 auch keiner, der da alle kaputt gespielt hat. Den hat der weiterentwickelt. Ich habe jetzt den Namen gar nicht im Kopf, helft mir mal. Ich glaube, Japaner, auch von Hamburg damals gekommen, bei Magdeburg gespielt. Auch den hat er einigermaßen auf Spur gekriegt. Also da sind einige Namen.
Meinst du Ito oder wie meinst du?
Genau, danke. Da sind einige Namen, einige Spieler, die er wirklich besser gemacht hat, und er hat es geschafft, einige größere Abgänge auch wieder aufzufangen. Und da muss ich sagen, da bin ich dann bei Olaf, da hat er gezeigt, er kann eine Mannschaft auch in eine Zukunft führen, auch aufbauen, auch weiterentwickeln. Und dann hoffe ich, dass wir den Magdeburg-Titz bekommen. Das wäre schon schön.
Ich glaube, den gibt es auch nur noch. Das Problem ist nur, was wir haben. Es ist, also der 96-Kader der vergangenen Saison hätte das System nicht spielen können. So. Und jetzt kann man sagen, zum Glück sind da sehr viele Spieler weg. Wir haben jetzt ja auch schon einige Neuverpflichtungen, sind aber Schlüsselpositionen noch nicht besetzt. Also ich meine, was haben wir, gucken wir da auch nochmal ganz kurz drauf. Wir haben jetzt zwei Stürmer, einen haben wir erst geholt, entschuldige bitte, der zweite ist noch gar nicht offiziell. Was uns aber fehlt, um dann auch bei Tietz im System bleiben zu können, sind kreative Flügelspieler. Und ich bin ja ein Verfechter von Yannick Rochelt und ich glaube, dass Yannick Rochelt diese Zaubermaus sein kann, weil man liest ja, ein Attic kann es nicht werden, weil wir dürfen in Magdeburg nicht wildern diesen Transfersommer. Mal gucken, ob das stimmt. Aber die rechte Seite fehlt mir ein bisschen, also allein wenn ich nur die beiden offensiven Positionen, weil wenn du da jetzt einen Stürmer holst, gut, Kellmann werden wir sehen, der hat schon gescored, aber wenn du jetzt den Pichler wirklich holst, der Anlagen hat, aber so richtig unter Beweis stellen es noch nicht konnte. An Ansätzen bei Kiel in der Aufstiegssaison, aber auch tatsächlich nur in Ansätzen, auch eine ähnliche Torquote wie Tresoldi, also das hat bei uns jetzt auch nicht zum Aufstieg gereicht. Also du brauchst da auf den Außen, brauchst du Spielern, die Spieler im Zentrum in Szene setzen, und die sehe ich bei uns nicht. In Verteidigung sind wir auch noch blank. Also jetzt kann man sagen, okay, es ist alles gut, Tietz ist jetzt da und jetzt kann er mit am Kader bauen. Aber da ist schon noch ein Weg zu gehen. Und dann ist tatsächlich die Frage berechtigt, André, was ist denn die Erwartungshaltung? Also erwarten wir den Zwei-Punkte-Trainer, der uns dann auch zum Aufstieg führt? Das wäre eine logische Konsequenz, wenn du zu Hause gewinnst und auswärts einen Punkt holst, wirst du wahrscheinlich eher aufsteigen als absteigen. Ist das realistisch im ersten Jahr? Puh. Schwierig. Was erwarten wir persönlich? Die Frage haben wir auch noch gar nicht beantwortet. Ja, Olaf, ist schwierig, ne?
Also ja, es ist natürlich schwierig. Und wie ich ja schon gesagt habe, ich erwarte einfach, dass 96 dem Trainer Zeit gibt. Und ich erwarte eigentlich auch von 96, dass es in diesem Jahr oder für die nächste Saison jetzt kein Ziel gibt, kein so klar definiertes Ziel zu sagen, wir wollen jetzt aufsteigen oder unser Ziel ist der Aufstieg irgendwie. Ich möchte dieses Wort Aufstieg möchte ich nicht hören, weil das ist dieser, da sind wir wieder bei dem Druck, was ihr eben diskutiert habt. Ich würde uns ja vom Druck hier in Hannover so ein bisschen zwischen Magdeburg und Hamburg ansiedeln, wobei doch eher näher an Hamburg als an Magdeburg. Also das ist ein Problem, das kann zum Problem werden, denn das, was Tietz machen will, ich muss ihn da richtig aussprechen, das braucht Zeit und vor allen Dingen braucht das jetzt Spieler, wie du eben richtig schon gesagt hast. Wir sind auf den meisten Positionen ja mittlerweile jetzt relativ blank. Also vielleicht im zentralen Mittelfeld, da ist es schon so ein bisschen rechts und links Verteidigung, naja, da entsteht was, aber da fehlt ja noch eine ganze Menge. Und ich setze natürlich auch Hoffnung darauf, dass das Tietz, wie er ja auch schon gesagt hat, es gut findet, wenn es eine tolle Akademie, einen guten Nachwuchs im Verein gibt, weil er ja gezeigt hat, dass er da auch Spieler rausholen kann, junge Spieler, die noch keiner kennt und die entwickeln kann. Das hat ja André eben auch schon erwähnt. Das freut uns natürlich, gerade wenn man diese Spieler dann irgendwann für teuer Geld verkaufen kann. Und von daher hoffe ich, ich erwarte es sogar, dass das Tietz hier erstmal Zeit bekommt und wir wieder so eine, es ist ein blödes Wort, aber so eine sogenannte Übergangssaison wieder bekommen, wo wir sagen, okay, wir geben unser Bestes und schauen mal, wohin es führt. Das ist so das, was ich sehen möchte. Und
Ja, kann ich nachvollziehen. Und machen wir es gleich nochmal ganz rund, dann machen wir dann nochmal eine kleine Pause rein. Und kommen dann nochmal zurück und sprechen über unsere Erwartungen und das, was vielleicht auch Christian Tietz mitbringt und auch was Christian Tietz nicht mitbringt. Nach einer kurzen Pause.
Cristiano Ronaldo, ein globaler Fußballheld. 5-mal Weltfußballer, eine Marke, ein Mythos, aber dieser Glanz wird beschattet von einem Vorwurf, dem Vorwurf der Vergewaltigung. Der Fall wurde juristisch beendet, ohne Urteil und ohne Strafe, aber trotzdem blieb etwas haften, vor allem am Profifußball, am Profisport insgesamt. Denn der bleibt verdächtig, weil für ihn nämlich nicht zählt, was stimmt, sondern nur, wen er schützt. Hört rein in Cristiano Ronaldo, die Mauer des Schweigens, bei Tatort Sport, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück. 96 Shows Tits, so habe ich den Titel genannt, aber eigentlich Shows natürlich 96 nur Tietz und keine Tits. Das ist auch gut so, weil mit Tietz können wir ganz deutlich viel mehr anfangen. So, genug der Wortspiele. Also, Olaf, du hast gesagt, wichtig die Verzahnung zum Nachwuchsleistungszentrum. Wurde ja auch in der Pressemitteilung so deutlich erwähnt, besonders von Ralf Becker, dass das auch eine Erwartungshaltung ist an Christian Tietz. In Hamburg hat er das da tatsächlich versucht. In Magdeburg allerdings, wenn man da mal hinguckt, da war schon der Fokus auf den Legionären. Das muss man so klar sagen. Also ich behaupte jetzt aber, gut, die Akademie von Magdeburg ist nicht vergleichbar mit der Akademie von 96. Das heißt, er hat hier total ganz andere Voraussetzungen. Deswegen würde ich dann diese, ich sag mal, eher nicht so ausgeprägte Entwicklung von Magdeburger Eigengewächsen eher auf die schlechte Qualität in deren Jugend zurückführen, als dass Tietz das grundsätzlich nicht möchte, weil man hat das so deutlich und prägnant heute gesagt. Also daran wird er sich dann wirklich messen lassen müssen, selbst wenn es kein Saisonziel gibt, weil das ist ja wirklich von allen Seiten deutlich betont worden, André. Und deswegen, glaube ich, werden wir dann schon eher einen Jugendspieler sehen als bei dem einen oder anderen Trainer.
Ja, aber das liegt ja nicht daran, dass unsere Jugendarbeit so viel besser ist als die von Magdeburg, sondern dass unsere Mittel so dermaßen begrenzt sind, dass wir uns nicht die großartigen Legionäre holen können, trotz des Tresoldi-Abgangs und der Millionen, die da ja hoffentlich in die Kassen gespült worden sind. Also da muss jetzt eine Not zur Tugend gemacht werden. Das würde ich jetzt nur über diesen Weg sehen und nicht, dass wir da so großartige Juwelen haben, die der Tietz dann einfach nur noch...
Siehst du das wirklich so? Ja. Also ich finde eigentlich, dass kann ich eigentlich nicht teilen.
Nee, muss ich ehrlich sagen. Du kannst ja sehen. Also ich meine, ich sehe nicht die großartigen Jugendjuwele, die uns unseren Ansprüchen gemäß Richtung erste Bundesliga führen werden, ob im ersten oder ob im zweiten Jahr. Aber gut, es bleibt doch nichts anderes übrig.
Also ja gut, vor dem Anspruch, der Anspruch, wenn du sagst, wir haben keine Talente, die uns direkt in die erste Bundesliga führen, ich glaube, die hat außer dem FC Bayern München
keiner. Nicht direkt, aber zielgerichtet schon. Und die haben wir nicht, ja. Und da muss ich auch sagen, also wenn wir diesen Anspruch nicht haben, Olaf hat gesagt, er will das Wort Aufstieg nicht hören. Vielleicht im ersten Jahr ist das nicht zwangsläufig, da gebe ich Olaf recht. Aber in der Ägide Tietz muss der Aufstieg mitgedacht werden. Ansonsten hätten wir den nicht holen müssen. Also für Nicht-Aufsteigen hätten wir auch jeden anderen nehmen können, hätten wir auch Balemann behalten können. Als Cheftrainer wohlgemerkt, er bleibt ja, aber als Cheftrainer.
Siehst du das wirklich so? Also das heißt, also du erwartest
von ihm... Also wir zahlen doch keine Ablöse für einen Trainer, um dann Zwölfter zu werden in der zweiten Liga, ich bitte
dich. Ja, ist schon klar. Also nicht auf Sicht gesehen. Ja, aber was sind deine
Erwartungen? Jahre, was ist das für eine Sicht? Also da kann ja nur dieses oder nächste Jahr sein dann.
Naja,
also
immerhin, das sind ja schon mal 2 Jahre.
Ich meinte auch nicht, dass wir nicht aufsteigen wollen sollen, sondern dass wir nur dieses komische Plan und Ziel und so, ne?
Da bin ich ja bei.
Dass wir das weglassen. Ja. Natürlich wollen wir sagen, wir wollen so erfolgreich sein wie möglich. Ich meine, da steckt natürlich drin, dass man aufsteigen will, aber man soll eben einfach sagen wir mal, eher nicht nach so einem ominösen Plan denken und den Plan.
Also wir sollen nicht, weil wir jetzt die ersten 5 Spiele nur 3 Siege haben, ihn rausschmeißen. Da bin ich ganz
ja, das bei auch. Dir. Das ist ja, die andere Seite. Also wir sollten nämlich auch, und das ist ja das, was ich meine, mit Zeit brauchen. Man sollte auch dann nicht dahin gehen und sagen, so, jetzt haben wir die ersten 3 Spiele verloren und 2 Unentschieden gespielt oder so. Jetzt ist alles irgendwie kaputt und jetzt gucken wir schon wieder, dass wir wieder was ändern. Das
soll man ja, aber halt, aber nach 3 Siegen, aber nach 3 Siegen auch nicht sagen, so, jetzt steigen wir auf jeden Fall auf.
Ja, genau.
Ja gut, das ist Hannover. Aber Olaf, wenn du hier so ein gute Launebär bist, dann, und du hast ja recht, ich gebe dir doch recht, aber wenn du sagst, wir sollen ihm Zeit geben, jetzt finde ich, Zeit ist ja immer, Zeit geben ist immer gut und Achtsamkeit ist auch immer ganz toll. Jetzt verrat mir mal Folgendes. Ich habe mir die ich nenne sie jetzt mal Pressemitteilung, also die News von Hannover 96 angeguckt. Letzter Absatz sagt es, die erste offizielle Trainingseinheit unter Christian Tietz findet am Samstag, das ist schon mal gut, den 21. Juni statt. Jetzt frage ich mich, heute ist der 15. Juni. Was soll denn das jetzt?
Ja, es wird überschaubar, ne? Also, es sei denn, bis dahin kommen noch 7
neue Spieler. Was meint denn André Spieler. Jetzt? Beschwert Weiß sich André jetzt, dass wir erst so spät trainieren? Oder was ist dein Punkt, André?
Wenn der 21. Juni der erste Trainingstag
ist. Das ist der offizielle Trainingsbeginn, der bekannt, der schon klar war. Ja, ja.
Ist schon klar. Wenn das der erste Trainingstag ist, dann haben wir jetzt noch eine Woche, wo er nicht aktiv mit der Mannschaft arbeitet. In dieser Woche könnte man jetzt nutzen, André, da gebe ich dir recht, könnte man jetzt ja nutzen, um dann alle Transfergeschichten zu machen und so weiter. Das kann ja alles sein, ja? Aber das heißt, diese Zeit, die Olaf ja völlig zu Recht anspricht, haben wir aus meiner Sicht schon vor langer, langer Zeit verspielt, die man ihm auch hätte geben können. Und zwar nicht die Zeit, das erste Mal mit der Mannschaft trainieren. Ich meine, das ist nicht das Thema, sondern diese ganzen Strukturen kennenzulernen, die Geschäftsstelle kennenzulernen, Gespräche zu führen, Transferpläne zu machen und so weiter. Wir hatten ja die Chance, dadurch, dass wir ja unseren ehemaligen Coach relativ vor langer Zeit schon gefeuert haben oder freigestellt haben und mit Bahlemann wir nicht weitermachen wollten, hatten wir doch eigentlich Wochen Zeit gehabt. Und jetzt knubbelt sich das. Wir haben ewig Zeit verloren mit den Verhandlungen mit Magdeburg. Jetzt verlieren wir noch im Prinzip Zeit, weil der Trainingsstart hat, ist, wann er ist. So, und dann geht's los. Und ich glaube, da ist schon direkt Druck auf den Kessel, weil die Saison beginnt bald. Und ja, wir müssen ihm Zeit geben. Aber die Frage ist, geben wir ihm wirklich diese Zeit? Denn wann kriegt er denn seine Mannschaft, mit der er dann wirklich planen kann, sein 3-4-3 einspielen kann und so weiter und so fort? Es fehlen ja noch ganz, ganz viele Bausteine. Und das wollte ich kritisiert haben, nicht den Trainingsstart, sondern das Ganze drumherum. Es ist jetzt schon wieder alles mit sehr, sehr heißer Nadel gestrickt. Und das hätten wir, glaube ich, besser machen müssen.
Also wir sind jetzt nicht der letzte Club, der seinen Trainer präsentiert, das möchte ich jetzt erstes mal sagen. Und du kannst davon ausgehen, dass zumindest die Transfers, die jetzt in den letzten Tagen bekannt gegeben wurden, dass er da nicht ganz unbeteiligt gewesen ist. Da würde ich mal dringend von ausgehen wollen. Und um die Geschäftsstelle kennenzulernen, also da brauchst du nicht mehr als eine Woche. Also möchte ich auch mal deutlich sagen, ja.
Aber wen haben wir in den letzten Tagen verpflichtet?
Und er könnte in der nächsten... Ich sage ja auch nicht, dass wir in den letzten Tagen jemanden verpflichtet haben. Ich sage nur, grundsätzlich könntest du davon ausgehen, dass da Transfers zumindest von Allgeier, der war jetzt auch in den letzten Tagen, ne? Da wird er sein Wort mitgeredet haben, zumindest wird er Profile hinterlegt haben. Es muss ja letzten Endes, bin ich froh, ehrlich gesagt, wenn ein Trainer nicht sagt, ich möchte Spieler XYZ, sondern wenn ein Trainer sagt, ich brauche für mein System dieses Profil und dieses Profil bestimmt und den Spieler bestimmt dann schon noch der Verein. Dann haben wir nämlich keinen Harvard Nielsen hier, dann haben wir nämlich keinen Max Christiansen hier und sind dann nicht wie Hertha BSC auf Paul Seguin angewiesen, sondern haben Spielerprofile und diese Profile arbeiten wir dann ab und nicht die Namen. Also das wäre schon mal ein großer, großer Fortschritt. Aber nochmal, also um die Geschäftsstelle kennenzulernen, reicht eine Stunde, gehst du mit dem mal Abendessen, wunderbar. So, in der Akademie kann er sich zumindest schon mal die U19 angucken, weil die ist schon im Trainingsbetrieb. Also so ganz untätig wird er sicherlich nicht sein. Und wie lange willst du denn Leute kennenlernen, André? Wenn du in der neuen Schule anfängst, machst du doch auch nicht ein halbes Jahr erstmal guten Morgen.
Nee, bin ich auch nicht der Typ für.
Ja,
aber,
siehst du?
Aber mir geht es auch nicht um Leute kennenlernen, mir geht es um dieses Ganze drumherum. Also ich habe wirklich tatsächlich das Gefühl, nochmal, da kann er jetzt nichts für als Trainer, aber dass wir viel, viel Zeit haben liegen lassen, seit dem Moment, wo wir wussten, das wird nichts, und seit dem Moment, wo wir wussten, Breitenreiter wird auch nichts mehr bei uns. So, und ich hoffe, du hast recht, ich kann es auch das Gegenteil ja nicht beweisen, aber ich sehe das nicht ganz so optimistisch, dass er überall eingebunden ist, weil ich der Meinung bin, dass er vor einigen Wochen vielleicht noch gar nicht so sicher war, dass es zu Hannover 96 geht. Da gab es auch noch andere Optionen.
Gut, dass er eigentlich zu Schalke wollte, ist klar. Alles richtig. Es ist auch ein Ordnung. André, du hast ja recht. Ist ja alles nicht falsch. Nur, was hättest du denn erwartet? Dann hättest du einen Arbeitslosentrainer nehmen müssen.
Wenn nee, bis jetzt erwartet hätte ich nichts. Also da kann man jetzt nichts gegen tun. Ich erwarte jetzt in den nächsten 5, 6 Tagen, also bis Samstag, bis zum Trainingsstart, erwarte ich Zeichen von Markus Mann. Und ich erwarte, dass da 2, 3 jetzt will ich nicht auf dieses Wort festgenagelt werden, aber dass da nochmal 2, 3 Knaller kommen. Denn alle Spieler, die bis jetzt gekommen sind, sind keine Verstärkung zu den Positionen, die vorher da waren.
Das stimmt ja nicht. Das hat, ach, André, okay, das machen wir dann, aber lass uns, bitte mach nicht so einen Satz jetzt, weil da müssten wir dich jetzt zerreißen. Das können wir dann machen, ja, wir machen es sofort. Oder das machen wir dann, wenn der Trainingsstart, ja, weil das ist jetzt, wir machen das Thema jetzt nicht, echt nicht, das lohnt nicht.
Also, es lohnt schon, aber hast du bis jetzt die 1, 2, 3 neuen Schlüsse Spieler, wo du sagst, Mensch, die
Moment, das ist eine andere Aussage. Moment,
da ist eine andere Sicherheit. Entschuldige, dass ich einen Satz dazu noch jetzt so gerne sagen möchte. Da ist mit Sicherheit einiges in der Schublade von Markus Mann vorbereitet oder von den Verantwortlichen, sage ich jetzt mal. Ja, hoffentlich, aber ich gehe stark davon aus. Ich hoffe es, aber gehe auch stark davon aus, dass das der Fall ist. Was jetzt passieren wird, wo der Trainer offiziell fest. Denn es gibt,
und dann wäre ich sehr zufrieden.
Es gibt tatsächlich Spieler, für die es schon nicht ganz unwichtig ist, wer sie trainiert. Und ein Tietz ist ja nun wirklich auch schon ein Name mittlerweile. Wir haben das ja alle schon erörtert. Und ich denke, da wird in den nächsten Tagen auch was kommen. Gut, mit dem Gerücht von heute kriege ich da schon wieder ein bisschen Schiss, aber. Wir haben ja noch viele, viele Positionen, die wir besetzen müssen. Also von daher denke ich, da wird einiges vorbereitet sein.
Und das erwarte ich auszugehen. Ja, das ist auch auszugehen. Aber um die Frage zumindest mal zu beantworten und sie nicht im Raum stehen zu lassen, ja, ich sehe bei den Transfers, die wir bisher getätigt haben, im Vergleich zu den Abgängen, die wir dazu zu beklagen haben, durchaus Verbesserungen. Ja. Sehe ich. Aber das machen wir bitte dann, lass uns das machen, wenn der Trainingsstart ist und wenn wir dann gucken, was haben wir bis dahin. Ich glaube, wovon wir nicht ausgehen können, ist, dass der Kader komplett ist am kommenden Samstag. Das halte ich für utopisch. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir, ich sag mal, 2 bis 3 Transfers noch bis Samstag haben. So. Und dann haben wir auch schon ein etwas runderes Bild. Dann können wir auch besser sehen, was da noch nötig ist. Und ich glaube auch, dass dann auch ein Christian Tietz sagen wird, so pass auf, ich habe jetzt hier ein Grundgerüst, lass mich mit den Jungs jetzt bitte erstmal trainieren und dann gucken wir, wo ich noch einen brauche. Vielleicht habe ich hier in der U19 noch jemanden, habe ich in der U17 noch jemanden. Finde es schön, wenn Dennis Husser mit ins Profitraining kommen kann. Auch das ist eine sehr interessante Personalie, interessantes Profil. Erinnert mich ein bisschen an Nick Woltermade, aber das so vom Körper zumindest. Also von daher, das kann auch noch eine ganz spannende Entwicklung werden. So, aber wie auch immer, ich halte, um die Frage zu beantworten, André, die bisher getätigten Transfers für Verstärkung im Vergleich zu den Abgängen. Erstmal von ihrem Profil passen sie besser zu 96 und zu dem, was 96 verkörpern möchte. Ob sie es dann auf den Platz bringen, das kann ich natürlich nicht behaupten. Ich kann es behaupten, aber das habe ich bei Max Besuschkow und Yannick Rochold auch getan und deswegen behaupte ich das nicht mehr. Aber sie sind zumindest keine Verschlechterung. Also, aber halten wir fest. Das ist für mich der entscheidende Satz, weil sonst kommt mir das so negativ, was André gesagt hat. Es ist der beste Trainer, den wir hätten kriegen können. Und ich glaube, das sollten wir auch so sagen. Das ist das... vielleicht sogar das Regalfach über uns. Es ist aber der Trainer, der mal eine Vision hat, der mal einen Plan hat, der mal ein klares Konzept hat.
Und den müssten wir jetzt auch ausstatten und freie Hand geben. Und
den machen müssen wir das auch ausstatten.
Das ist der, wo wir unser Vertrauen drauf gekippt haben und zu Recht.
Und wenn du einen Tietz willst, musst du auch einen Tietz nehmen. Das heißt, der wird dann schon auch ein wichtiges Wort mitreden wollen. Und der wird sich dann nicht vielleicht mit Spielern, die er nicht einsetzt, zufrieden geben. Da gibt es ja dann auch den einen oder anderen, den Markus Mann verpflichtet hat, den der den Trainer nicht so gepasst hat. Bei Modama hätte ich mir gewünscht, der Trainer hätte es anders gesehen, aber gut, also da muss der Trainer mehr eingebunden werden. Ich glaube aber, das wird er auch, weil ein Christian Tietz kommt nicht hierher, um schon gleich bei den ersten 2 Transfers Spieler zu haben, die er nicht einsetzen wird, weil dann hätte er nicht kommen brauchen. Ja, aber auch nicht zu viel macht bitte dem Trainer, kein Herbert Nielsen, kein Max Christiansen, alles Platzhalter natürlich.
Wir haben ja auch mit Ralf Becker jetzt auch jemanden, der mit Tietz schon mal zusammengearbeitet hat, also da ist ja auch schon...
Sehr vertrauensvoll.
Ja, gut.
Alles gut, ja.
Ist als Sportdirektor, da ist man ja immer, ne, da ist man manchmal in einer ungünstigen Position, dass man Dinge tun muss, die man vielleicht gar nicht tun will oder so, oder nicht ganz davon überzeugt ist, wie auch immer. Aber da gibt es ja schon eine Connection, also da gibt es ja schon Ideen und das weiß ja Markus Mann auch und Ralf Becker ist auch da, also da setze ich schon
auch spannend Hoffnung übrigens, rein. Dass der erste Transfer jetzt war, wo Ralf Becker auch mit sich äußern durfte, mit aufs Foto durfte. Bei den Spielern war das bisher nicht so. Jetzt beim Trainer durfte Ralf Becker mit aufs Foto. Fand ich auch spannend.
Und dann nicht mal rasiert. Also wirklich.
Ja, war keiner von denen. Doch, Markus Mann. Markus Mann war glatt wie ein Babypopo. Ja, aber also das fand ich trotzdem spannend, dass dann auch der Ralf Becker mit aufs Foto durfte. Bin gespannt, ob das dann bei den Transfers auch so sein wird. Müsste aus meiner Sicht im Übrigen. Also jetzt beim Trainer sogar weniger als bei Spielern.
Und weißt du, was ich an den Titz wirklich richtig gut finde? Als Mensch, also jetzt menschlich gesehen, das ist so ein richtig, glaube ich, das ist jetzt mein Gefühl, bodenständiger Kerl, ja, der wirklich nicht überdreht ist, der nicht overpaced ist, der vielleicht nicht sich immer Gedanken macht, wie wirklich jetzt auf Social Media und auf Instagram. Und wenn man sich mal anguckt, bei wem der unter Vertrag steht, die haben ja immer alle da so Beraterfirmen und so weiter, die Noack Sports GmbH. Und wenn du dir anguckst, wen die da so alles unter Vertrag haben, keinen, also zumindest keinen, den man kennt. Und das ist außer Charlie Bishop, aber den brauchen wir auch nicht mehr. Das ist tatsächlich ganz gut, weil A, kaufen wir da nicht von denen irgendwelche...
Bishop heißt der Mann.
Bishop, ja. Was habe ich gesagt? Bishop? Nee, den meine ich nicht. Bishop, Charlie, genau. Hast du recht. Aber was ich damit sagen will, ist, das heißt, wir kaufen jetzt nicht aus Gefälligkeit von denen alle Spiele auf, die noch gerade auslaufen können. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es zeigt mir, dass das eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist, die er langfristig auch mit seiner Beraterfirma eingegangen ist. Und das
spiegelt
für mich wieder diese Bodenständigkeit und dieses Geerdete. Und ich glaube, das tut uns gut. Ich will nicht behaupten, dass das alle anderen nicht waren, aber Breitenreiter ist nicht der Typ bodenständig für mich, also überhaupt nicht. Und Leitl, wie man sieht, hatte der ja auch größere Ambitionen, zum Hauptstadtclub zu kommen. Und das ja auch nicht jetzt erst, nachdem er bei uns weg war. Es gab ja auch Gespräche, während er noch bei uns war.
Ja, das stimmt.
Und dementsprechend, also mit dem Typen bin ich halt schon super zufrieden. Und ich hoffe, dass er das natürlich auch auf den Platz bringt und den Erfolg bringen wird. Das ist alles richtig. Aber ich finde den Typen gut. Der, sehr gut. Gefällt mir sehr.
Er wird aber auch unbequem sein. Da bin ich auch von überzeugt.
Auch ja,
da
das finde ich auch häufiger gut.
Okay, wir werden aber häufiger wahrscheinlich den Kopf schütteln und sagen, oh weia, der hat jetzt aber wieder zu sehr auf sich und sein Recht gepocht. Also ich glaube schon, dass wir uns da einen streitbaren Trainer auch in die Gefilde holen. Aber ich mag das auch. Und solange er nicht von Kneipenschlägereien philosophiert auf Pressekonferenzen, kann er meinetwegen streitbar sein. Das ist völlig okay. Und ich bin Andres Meinung, das ist der beste Trainer, den wir hätten kriegen können. Und man darf Hannover 96 zu diesem Schritt beglückwünschen. Nur das Vertrauen braucht er jetzt und die Zeit braucht er, wie Olaf zu Recht gesagt hat. Wir dürfen nicht erwarten, wir dürfen hoffen, dürfen wir alles, aber wir dürfen nicht erwarten, dass wir in den ersten 10 Spielen mit 10 Siegen auf Platz 1 stehen und es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann wir den Aufstieg denn sicher haben. Ich wünsche es mir sehr, aber ich glaube, das wäre zu einfach und an dem Anspruch wird ein Christian Tietz auch scheitern, denn das ist er in Hamburg auch schon. Mögen wir einen gesunden Anspruch haben und mögen wir ihm die Zeit geben, zumindest im ersten Jahr diese Mannschaft, die es noch zu finden gilt und zu formen gilt, nach vorne zu bringen und dann auch selber noch weiter zu formen. Sind wir erstmal positiv optimistisch und freuen uns auf die kommende Woche, auf die Transfers, die da höchstwahrscheinlich noch kommen werden vor dem Trainingsstart. Freuen wir uns auf den Trainingsstart am kommenden Samstag und gehen dann mit voller Vorfreude auch in die kommende Saison, in unsere erste Saison mit Christian Tietz. Und nochmal herzlich willkommen, Christian Tietz bei Hannover 96 und euch da draußen. Denkt immer daran, 96 Allee. Und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.